Herzlich willkommen zur zweiten Teilfolge des Podcasts mit der Jana Balscheid, der Gründerin von Lykaya, einem sehr spannenden Food-Setup, das sich im Kern mit A2-Proteinen und funktionellen Pilzen auseinandersetzt und in diesem Bereich schon sehr viele richtig spannende Produkte auf den Markt gebracht hat. Und die liebe Jana hat mir als kleines Goodie für dich einen Rabattcode mitgegeben, den ich an dieser Stelle mit dir teilen darf, damit du in den Genuss kommst, beziehungsweise ein kleines Nugget hast, um vielleicht mal die Produkte von Lykaya auszuprobieren. Und zwar lautet der Probiercode für dich und dein individueller Rabattcode FF10. Und den kannst du einlösen im Shop von Lykaya, Lykaya Nutrition, für Produkte wie das Goat Ziegenprotein, beziehungsweise das Soko Porridge, von dem Jana im ersten Teil schon gesprochen hatte, die Proteine oder die Proteinpulver mit funktionellen Pilzen und natürlich den Waldkaffee und den Waldkakao. Also alle Artikel, die es im Lykaya Shop gibt, sind für dich mit 10% rabattiert mit dem Code FF10 groß geschrieben und zusammen gibst du beim Checkout im Warenkorb ein und schon sparst du auf deine erste Bestellung bei Lykaya 10%. Und im Übrigen gilt es auch für alle weiteren Bestellungen. Das heißt, wenn es dir gefällt und du Nachschub brauchst, auch da gilt FF10 für deinen 10% Rabatt. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil und dem Interview mit der lieben Jana. Und wir gehen tatsächlich mal tief rein in die Frage, was ist eigentlich A2-Protein und welche Wirkung haben funktionelle Pilze und wo und wie sollte man sie einsetzen? Ich finde auch ein extrem spannender Teil. Deshalb jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Jana Balscheid und let's go!
Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food-Startup-Szene. Jeden Montag gibt es hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit- und Fröhlich-Küche und unserer Welt. Der Welt der Food-Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food-Startup-Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit- und Fröhlich-Küche und unserer Welt. Der Welt der Food-Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts.
Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr zu den zwei Hauptkomponenten deiner Produkte. Also wir sagen zum einen Proteine und zum anderen die funktionellen Pilze. Mhm. Ich glaube, jetzt ist super gut verständlich, wie du auf die jeweilige Gruppe kommst. Was macht Ziegenprotein so besonders und welche Funktionen erfüllen funktionelle Pilze oder was unterscheidet einen funktionellen Pilz von einem Champignon oder einem Pfifferling?
Ja, gute Frage. Fangen wir mit dem Protein an. So hat es ja auch bei mir angefangen. Also ich habe viele Dinge damals nicht vertragen wegen meiner Autoimmunerkrankung unter anderem, und darauf verzichte ich auch meistens immer noch, Gluten oder auch Kuhmilchprodukte. Die haben nämlich beide Bestandteile, die eben für Leute mit Autoimmunerkrankungen teilweise eben zu weiteren Entzündungen und Autoimmunreaktionen führen können.
Und was dann ist das? Also ich denke, wenn du möchtest, können wir auch ein bisschen wissenschaftlicher werden. Ich meine, wir haben, glaube ich, das entsprechende Publikum im Podcast.
Okay, cool. Ja. Also in der Milch, in der Kuhmilch, gab es durch unsere Hochzüchtung der Kühe irgendwann mal eine Mutation in der Milch. Und das betrifft eine Proteinstruktur in der Milch, die heißt Beta-Casomorphin. Mhm. Und in dieser Struktur, in dieser kleinen Kette, wird in der Verdauung ein Stückchen abgespalten. Und dieses Stückchen gerät dann über die Darmschleimhaut, über den Darm in das System, in das Körpersystem, und da wird es dann als Fremdkörper erkannt. Und wenn dein Immunsystem sowieso schon gestört ist oder du halt empfindlich bist, dann attackiert dein Körper diese Proteinkette. Mhm. Und das führt dann eben zu mehr Autoimmunerkrankungen, Unverträglichkeiten, teilweise auch Akne, Hautprobleme. Ja. Viele Leute bekommen ja auch von Milch Hautprobleme.
Also Stichwort Entzündungsreaktion.
Entzündung im Prinzip auch, ja. Genau. Und das war früher aber nicht so. Früher haben eigentlich alle Tiere A2-Milch gegeben. Mhm. Und die heutige Milch, die sich dann eben so negativ verändert hat, die nennt man A1-Milch. Mhm. Und das wusste ich lange Zeit aber nicht. Und ich habe mich gewundert, warum vertrage ich keine Kuhmilchprodukte und warum kann ich aber einen Ziegenkäse essen oder ein Schafsmilchprodukt? Und habe mich dann gefragt, warum gibt es denn kein Proteinpulver aus dieser Milch? Weil jedes Proteinpulver, was du bei MyProtein oder sonst wo damals bekommen hast, war halt das billige Milchprotein vom Boden aufgekratzt, irgendwo gefühlt, dann in Tüten verpackt. Und das war so, das hat so Allergene auf meinen Körper gewirkt. Also das habe ich einfach gar nicht vertragen. Genau, da kam ich dann zu der ganzen Thematik A1 und A2-Milch, und witzigerweise ist das auch in anderen Ländern, zum Beispiel Australien, Neuseeland, die sind da meist ein bisschen weiter. Mit solchen Themen ist das schon ganz, ganz lange bekannt und auch ganz lange ein Thema. Und da gibt es sogar extra zertifizierte Höfe, die A2-Milchprodukte verkaufen oder sagen, hey, ich habe auch nur Tiere aus A2-Milch, weil es gibt nämlich auch noch Kühe, die A2-Milch geben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sind das dann spezielle Rassen, die A2 geben?
Okay. Ja, die älteren zum Beispiel hier in New Jersey oder die braunen Kühe ganz häufig, die diese Mutation in der Genvariante eben nicht haben. Mhm. Und Schafe und Ziegen halt sowieso, weil die haben sich nicht so hochzüchten lassen. Ziegen lassen sich das meist nicht gefallen. Und da gab es diese Mutation nicht. Und Ziegenmilch ist aber auch noch aus anderen Gründen verträglicher. Ziegenmilch ist einfach, wenn man überlegt, ein Ziegenbaby ist ungefähr auf der gleichen Größe wie ein Menschenbaby, wenn es zur Welt kommt. Und eine Ziege erreicht auch ungefähr das gleiche Gewicht. Das ist für uns von der Thermodynamik eher schon passender auch, von der Größe. Dann ist Kuhmilch auch häufig homogenisiert. Also homogenisiert heißt, es ist mit viel Druck durch eine kleine Öffnung gepresst, damit sich die Fettkügelchen aufteilen, damit man nicht dann in der Packung Milch, die du kaufst, oben das Fett hat und unten die Flüssigkeit. Das würde kein Kunde wollen. Also ist auch das nochmal pasteurisiert, homogenisiert, hochverarbeitet, was es halt auch problematisch machen kann für empfindliche Leute. Und das ist bei der Ziegenmilch nicht so, weil Ziegenmilch von Natur aus kleinere Fettkügelchen hat und diese Homogenisierung gar nicht benötigt. Mhm. Das ist ein Punkt, und meistens werden Ziegen auch noch etwas natürlicher gehalten als Kühe, weil Ziegen brauchen immer Klettermöglichkeiten, mehr Auslauf, und die kann man nicht eng an eng auf so ein paar Quadratmetern halten. Genau, das war mein Grund dafür, Ziegenmilch zu wählen, und auch der Grund dafür, dass ich Ziegenmilch besser vertragen habe. Und ich denke auch, dass für viele Menschen, so bekomme ich es auch von meinen Kunden wieder gespiegelt, einfach diese ursprünglichen Milchprodukte teilweise gar keine Probleme verursachen, wohingegen Milchprodukte aus Kuhmilch zu Entzündungen führen, zu Akne führen oder Unverträglichkeiten auslösen. Schon ganz häufig gehört. Und da muss natürlich jeder für sich selber die Erfahrung machen. Wenn man jetzt gar keine Probleme hat, dann muss man sicherlich auch nichts umstellen. Aber von Kunden oder auch von vielen Menschen bekomme ich das zurückgespiegelt, dass das viele so empfinden.
Das ist in der Ernährungsberatung, in der wir uns ja auch, also Sporternährung ist eigentlich unser Thema, aber natürlich haben wir da öfters auch mal mit, sage ich jetzt mal, Otto-Normalverbrauchern zu tun. Und gerade Menschen mit sehr unreinen Hautbildern, mit Akne, wie du schon sagtest, ist es eigentlich die allererste Empfehlung, mal die Milch wegzulassen. Mhm. Und die Ernährung so anti-entzündlich wie möglich zu gestalten.
Ja.
Und da allein durch diese Maßnahme reguliert sich schon ganz, ganz viel. Ja. Und dann macht es Klick bei den Leuten.
Exakt, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt nicht gerade auf die Bio-Kuhmilch vom Bauern zurückgreift, jetzt mal egal ob A1 oder A2, in dieser Billigmilch aus dem Supermarkt, aus dieser Massenproduktion, sind natürlich auch ganz häufig Hormonrückstände oder Antibiotika. Und das kann natürlich auch nochmal Entzündungen triggern, ne? Jetzt unabhängig von der Milchsorte, die man zu sich nimmt. Genau, das würde ich sagen zu den Proteinen. Warum haben wir ein Whey-Protein von Kühen? Weil das ein Molkenprotein ist und der Molkeproteinbestandteil von Kühen ist nicht von dieser Mutation betroffen. Mhm. Also die Kühe, die wir jetzt haben für dieses Molkenprotein, sind zwar auch fast alle A2-Kühe, weil die kommen aus Österreich, sind eher diese braunen Kühe, aber grundsätzlich ist Molkenprotein nicht so problematisch, weil dieser Bestandteil, der betroffen ist von der Mutation, die Entzündung auslöst, das ist ein Casein. Mhm. Und das ist in Molke ja nicht mehr drin. Ja.
Also in Whey.
In Whey, genau, in Whey-Protein. Ja. Deswegen, da ist es meist nicht so kritisch. Das Ziegenprotein ist aber ein vollständiges Milchprotein. Hm? Genau. Und zu den Pilzen. Deine Ursprungsfrage war, wie das auf den Körper wirkt, oder?
Also ich finde es ein super spannendes Thema, weil ich verfolge dieses Thema funktionelle Pilze schon ganz lange. Ich finde aber, als jemand, der sich auch sehr intensiv mit Ernährungsfragen auseinandersetzt, dass ein Feld, in der man noch nicht so viele Informationen findet, und ich würde dich schon als Expertin auf dem Gebiet wahrnehmen, von daher interessiert mich natürlich, du bist auf die Pilze gestoßen. Wie bist du auf die Pilze gestoßen und wie hast du dich dann auch so in dieses Thema reingearbeitet? Du hast jetzt schon gesagt, du hast mit einem Professor auch zusammengearbeitet, dass du letztendlich gesagt hast, ich traue mir auch zu, Produkte in diesem Bereich zu entwickeln.
Ja, ganz ursprünglich bin ich auf das Thema gekommen, natürlich, weil ich nach natürlichen Methoden gesucht habe für meine Autoimmunerkrankung. Weil ich habe damals auch Medikamente bekommen, hier typisch für Schilddrüse, L-Tyroxin, Metformin habe ich genommen, also wirklich viele Dinge, die es aber nicht verbessert haben, eher schlimmer gemacht haben in meinen Augen, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue. Und da habe ich dann einfach gesagt, so geht das nicht mehr weiter, ich brauche natürliche Alternativen. Und darüber bin ich an das Thema gekommen, dann aber auch über den Podcast von Tim Ferriss. Mhm. Der hat Werbung gemacht für Four Sigmatic, heißt das Unternehmen. Das macht sehr ähnliche Produkte wie ich in den USA. Ist dort eben sehr bekannt für den Mushroom Coffee, für den Mushroom Kakao. Ja. Und bei denen habe ich dann, glaube ich, auch mal bestellt, die Produkte von denen ausprobiert. Aber da war ich auch sowieso schon total hyped von dem ganzen Pilzthema und habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt mein eigenes Ding machen. Dann habe ich das Buch gelesen von dem Gründer von Four Sigmatic, das ist ein Finne. Mhm. Tero Isokapila. Und da war auch ganz viel Wissen drin in dem Buch und so bin ich in das Thema eingestiegen und immer weiter irgendwie auch in die Faszination da reingegangen. Ähnlich wie mit dem Sport auch. Wenn ich etwas habe, wo ich begeistert bin, dann bin ich da auch sehr ehrgeizig oder sehr fokussiert auf dieses Thema, da mehr drüber zu lernen. Und wenn du dich auf ein Thema fokussierst und dich das begeistert, dann triffst du auch automatisch die richtigen Menschen in deinem Leben, die sich gerade damit befassen, von denen du mehr lernst. Und so bin ich eben auch an den Pilzwissenschaftler gekommen in Dortmund. Dann habe ich angefangen, die zu züchten, wie gesagt, in meinem Badezimmer damals und die ersten Ernten zu machen, hier von Igelstachelbart, also dieser Löwenmähnenpilz, der für Fokus besonders beliebt ist, von Reishi, der hat mir damals mit Hauterkrankungen, hatte ich den Eindruck, sehr geholfen. Den habe ich gezüchtet, dann habe ich da auch tatsächlich diese Pilze so gepflückt und in so Gläser aufbewahrt. Mhm. Das sah immer sehr, sehr spannend aus, wenn man mich besucht hat zu Hause auf dem Toilette sind dir die Pilze im Beutel begegnet und in der Küche hattest du sie dann in Gläsern. Das ist immer so eine Attraktion für Besucher. Ja, so bin ich da tiefer und tiefer reingeraten und habe dann halt auch meine eigenen Produkte damit hergestellt, also Extrakte hergestellt, weil diese Pilze sollte man dual extrahieren, denn sie haben Bestandteile, die zum Teil fett- bzw. alkohollöslich sind und andere sind eher wasserlöslich. Mhm. Das heißt, es macht schon Sinn, diese beiden Extraktionsverfahren zu nutzen. Kann man aber auch selber machen, indem man zum Beispiel so einen Pilz auskocht oder dann noch in Alkohol ziehen lässt. Ja. So habe ich es dann auch gemacht. Ja. Genau.
Du hattest jetzt schon verschiedene Sorten funktioneller Pilze angesprochen. Welche nutzt du? Und du hattest auch thematisiert, so, du hattest verschiedene Anwendungsgebiete dafür. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, welche Sorten gibt es und welche Anwendungsgebiete würdest du für die speziellen Pilzsorten empfehlen?
Also ich bin sowieso immer bis zum Rand voll mit Vitalpilzen. Nee, aber also ich habe schon welche, die nutze ich jeden Tag. Wie zum Beispiel im Kaffee dann halt Cordyceps und Lion's Mane. Und Reishi ist auch immer fester Bestandteil. Chaga eigentlich so, das sind so die vier Hauptpilze, die ich, auch wenn ich Vorträge halte, immer am meisten drauf eingehe und erkläre. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Vitalpilze. Es gibt, ich würde sagen, so 50 bis 60 Großarten von Vitalpilzen, die sehr gut erforscht sind. Das sind zum Beispiel diese vier dann. Aber zum Beispiel auch der Birkenpolling, den kennt man aus Deutschland. Diese weiße Scheibe, die an Birken wächst. Oder das Judasohr. Also diese Mohair-Pilze, die man auch in asiatischen Gerichten hat, die kann man ja sogar essen. Und du hattest irgendwann, glaube ich, auch mal die Frage noch gestellt, was ist der Unterschied zwischen einem Champignon, ne?
Genau, und, ja. Also was macht einen Pilz zu einem funktionellen Pilz? Ja. Und also ich meine, funktionell, sagt ja der Name schon, er hat eine Wirkung auf uns, anders als jetzt vielleicht ein Champignon, der schmeckt, der hat vielleicht auch ein paar Vitamine, der hat ein paar Aminosäuren. Mhm. Aber was ist die Funktion von einem funktionellen Pilz und wo setzt diese Funktion an? Also wie wirkt das Ganze?
Also der Begriff ist generell sehr breit gefasst. Man spricht in Deutschland eher von Vitalpilzen als von funktionellen Pilzen, so Functional Mushrooms, das kommt eher aus dem Englischen. Ich finde, Vitalpilze hört sich aber immer so ein bisschen gesund sein, hört sich das an. Deswegen sage ich gern funktionelle Pilze. Aber was das ausmacht, ist, dass diese Pilze halt bestimmte Wirkstoffe haben, wie zum Beispiel im Reishi die Ganoderm-Säure, die dann eben gut erforscht ist und dafür bekannt ist, dass sie zum Beispiel mit Histamin, also für Histamin, Probleme gut wirken kann oder bei Hautproblemen gut wirken kann. Oder im Chaga die Beta-Glucane, die dann eben beruhigend auf die Darmschleimhaut wirken. Also diese Pilze haben bestimmte Wirkstoffe und das kann man auch alles recherchieren, zum Beispiel auf PubMed, das ist eine große Wissenschaftsplattform, einfach mal den lateinischen Namen von dem Pilz eingeben und dann einfach mal schauen, was da kommt. Und da sind wirklich dann bestimmte Inhaltsstoffe dieser Pilze richtig gut erforscht. Und anhand dieser Inhaltsstoffe, die so ein Pilz hat, werden ihm dann halt bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Zum Beispiel hat der Lion's Mane, und der heißt nicht umsonst so, sondern der sieht wirklich aus wie eine Löwenmähne im frischen Zustand. Wächst übrigens auch bei uns in den Wäldern. Der hat Inhaltsstoffe, die sind dafür bekannt, dass die Nervenzellen Wachstumsfaktoren im Gehirn wieder regenerieren und stimulieren können. Deswegen ist dieser Pilz in Bezug auf Konzentration und Fokus super beliebt. Man muss aber dazu sagen, diese Vitalpilze haben nicht immer nur eine Wirkung. Also die haben ganz viele Stoffe und die wirken alle irgendwie adaptogen, also ausgleichend auf den Körper. Aber bedingt dadurch, dass eben zum Beispiel nur der Lion's Mane diese Nervenzellen-Wachstumsfaktor stimulierenden Substanzen hat, wird der eben gerne verwendet, wenn es darum geht, sich besser zu konzentrieren. Genau, und was ist der Unterschied zum Champignon? Ein Champignon hat halt Vitamin D und nährt auch, hat Vitamine, schmeckt gut, aber hat nicht unbedingt Bestandteile, die jetzt besonders bekannt dafür sind, irgendeine gewisse Funktion zu übernehmen. Also ist auch super fürs Immunsystem und hat auch gewisse Inhaltsstoffe, die nicht schlecht sind, aber eben jetzt nicht so bedeutsam, dass man wirklich sagen würde, wie beim Chaga zum Beispiel, der in Russland sogar als Allheilmittel geht, gegen Erkältung, gegen Magen-Darm-Beschwerden oder teilweise auch in der Krebstherapie eingesetzt wird, weil er eben Inhaltsstoffe hat, wie zum Beispiel auch ganz viele Antioxidantien und bestimmte Inhaltsstoffe, die eben dann in diesem Feld besonders gut wirken.
Ich finde, die Art und Weise, wie du die funktionellen Pilze einsetzt in deinen Produkten, deutet schon sehr darauf hin, dass das dass die funktionellen Pilze nicht akut wirken oder nicht nur akut wirken. Das heißt, ich schreibe eine Mathe-Klausur und nehme davor ein Lion's Mane zu mir oder ein Lion's Mane-Extrakt und ich kann mich dann besser konzentrieren. Sondern das ist was man in seinen Alltag integriert, um quasi, Speicher ist da wahrscheinlich das falsche Wort für, aber um eine gewisse Toleranz aufbaut und da eben eine Sensibilität dafür, also den Körper langsam daran heranführt. Ist das richtig?
Ja, schon, kann man so sagen. Aber zum Beispiel Lion's Mane, weil du den jetzt gerade auch genannt hattest, hat auch eine kurzfristige Wirkung. Also es macht auch da schon Sinn, deswegen ist er zum Beispiel auch im Kaffee bei uns mit drin, auch dann zu nehmen morgens, um sich einfach besser konzentrieren zu können, weil gewisse Inhaltsstoffe auch direkte Wirkung haben. Zudem aber natürlich auch einen gewissen Pegel über lange Zeit aufbauen. Das ist besonders zum Beispiel beim Reishi so. Ja. Wenn man jetzt Hauterkrankungen hat und sagt, okay, ich will den Reishi mal versuchen, auch so was Histamin angeht, dann macht es halt schon Sinn, das auch längerfristig so in so einer Mikrodosis oder auch in einer höheren Dosis einzunehmen, um da halt dann Effekte zu spüren.
Und in dem Waldcafé hast du jetzt welche Pilze drin?
einmal den Lion's Mane eben für den Fokus und Konzentration und den Cordyceps. Weil der Lion's Mane hat weniger der Kaffee hat weniger Koffein. Mhm. Also wir haben Kaffeebohnen, Arabica-Bohnen, die weniger Koffein haben. Mhm. Aber dafür dann eben die funktionellen Pilze, also den Cordyceps, der auf natürliche Art und Weise ein bisschen belebender wirkt. Und das funktioniert so, dass er die Sauerstoffkapazität im Blut erhöht. Mhm. Also das heißt, du fühlst dich so ein bisschen erfrischter, mhm, wacher, belebter. Und witzigerweise wächst der Cordyceps in der Wildbahn in Tibet, im Hochland, wo eigentlich der Sauerstoff super knapp ist. Ja. Und man hat den entdeckt dadurch, dass die Tibeter eben über diese Berge gewandert sind mit ihren Zugtieren. Das sind diese Yaks, diese zotteligen, kuhartigen Tiere. Und die haben dann dort auf der Wiese gegrast. Und auf einmal hatten die Yaks so total viel Energie. Und die Landsleute haben sich dann halt einfach gedacht, Wie kann das denn jetzt sein? Die haben gar keinen Sauerstoff hier, warum haben die auf einmal so viel Energie? Und dadurch sind die eben auf den Pilz gestoßen. Und der Pilz, der ja in einer sauerstoffarmen Umgebung wächst, hat eben genau diese Eigenschaft, Sauerstoff in den Körper, ins Blut zu bringen. Mhm. Und ist wild gesammelt der teuerste Pilz der Welt. Also ich glaube, ein Kilogramm kann bis zu 20.000 Dollar im Markt erreichen, wild gesammelt.
Und du nutzt deshalb auch gezüchtete?
Also, ja, genau. Cordyceps kannst du züchten, kannst du kultivieren. Ja. Wird bei uns in Finnland gemacht, aus ökologischer Zucht. Genau, da kommt er her.
Und aus dieser Beschreibung entnehme ich jetzt mal, also ich habe in unserem Briefing eine Frage, die lautet, an welche Personengruppe richten sich eure Produkte? Also ich gehe jetzt mal davon aus, natürlich Proteine sind natürlich für jedermann und jeder Frau. Und in unserer Ernährungsberatung, wir geben immer so den Richtwert mindestens 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, Minimum, Sportler gerne ein bisschen mehr. Sind deine Zielgruppe, du sagtest schon, Leute, die Unverträglichkeit haben, aber auch insbesondere Sportler, oder ist deine Zielgruppe oder deine Kundinnen, sind die breit gestreut?
Beides. Also ich würde erstmal sagen, eigentlich sind die Produkte für jeden was. Der sich einfach gesünder ernähren möchte, mehr Protein in seine Ernährung integrieren möchte oder halt auch einfach natürliche, also Naturstoffe wie diese Pilze, die ja früher durchaus Bestandteil unserer Ernährung waren, vor einigen Jahrtausenden. Deswegen würde ich sagen, die Produkte sind eigentlich für jeden was, aber hauptsächlich kommen natürlich Menschen zu mir, die eben auch Unverträglichkeit haben, Autoimmunerkrankungen oder gewisse Ziele verfolgen, wie zum Beispiel im Sport. Mhm. Also Menschen, die betroffen sind, die bestimmte Ernährungsformen haben oder auch Sportler sind. Mhm. Das sind so meine Hauptgruppen. Wobei man da auch nochmal unterscheiden muss jetzt zwischen dem, ich sag mal, klassischen Fitnessstudio-Gänger, der einfach nur irgendein Protein will, Hauptsache Protein, ja, und demjenigen, der halt das hochwertige Ziegenprotein mit der besonders guten Verträglichkeit kauft. Das ist natürlich auch eine Reise, ne? Also ich habe auch angefangen mit dem günstigsten Whey-Protein in Strawberry Cheesecake Flavor und weiß ich nicht was. Und habe gemerkt, okay, das ist nur noch überhaupt nicht gut. Ja, dann geht es total schlecht danach. Und dann halt erst angefangen, okay, ich muss vielleicht mal schauen, dass ich irgendwas anderes, Natürlicheres nehme. Ne? Und da bin ich Stück für Stück hingekommen. Und jeder, der halt damit beginnt, macht halt irgendwo auch diese Reise. Ja. Manche kommen damit auch zurecht und bleiben bei dem Strawberry Cheesecake Flavor. Ja. Das ist auch okay.
Oder nehmen halt mal Chocolate Chip Brownie. Ja. Oder
genau, aber es ist halt nicht für jeden so gut verträglich. Und ich habe mir damals auch total den Darm mit diesen Süßstoffen zerschossen, muss ich sagen. Und deswegen kommen Leute meistens zu mir, die sich schon mit Ernährung in einer gewissen Weise beschäftigt haben.
Ja, und die informiert sind.
Ne? Genau.
Und, ja. Ich hätte noch eine Frage zu deinen Produkten, bevor wir tatsächlich auch noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft schweifen lassen. Du hattest gerade schon erzählt, Pilze aus Finnland. Wo wachsen deine Pilze allgemein oder wo beziehst du deine Rohstoffe her?
Um es nicht zu kompliziert zu machen, würde ich sagen, ich bleibe mal bei den vier Pilzen, die ich genannt habe. Viele denken das immer gar nicht, aber die meisten Pilze wachsen auch bei uns in den Wäldern. Also zum Beispiel der Reishi, der hat einen heimischen Verwandten, der heißt glänzender Lackporling und so sieht er auch, also er hat wie so ein
Das ist immer so cool, was sie für Namen haben, ja, das ist so geil. So,
besonders in Deutsch hört sich das teilweise echt komisch an, muss man sagen. Oder auch der Lion's Mane, der heißt bei uns Igel-Stachelbart oder Pompompilz. Ja. Gibt es auch den Ausdruck. Und die wachsen bei uns in Wäldern. Allerdings der Igelstachelbart steht unter Naturschutz. Mhm. Ist auf der Liste der gefährdeten Arten, weil wir einfach unseren Wald in Deutschland so gestückelt haben. Es sind ja immer so überall nur so Waldstreifen, dann wieder ganz viele Felder, dann wieder ein Streifen Wald. Und deswegen hat er keinen natürlichen Lebensraum mehr. Und wir versuchen jetzt auch gerade, das ist ein Förderprojekt von mir, was im Hintergrund läuft, den Verwandten vom Reishi in Wäldern zu züchten, als additives Nutzungskonzept für Waldbesitzer. Also dass man wirklich hergeht und sagt, okay, wir haben jetzt so viel Waldsterben gehabt in den letzten Jahren durch den Borkenkäfer, durch die Trockenheit und haben jetzt so viel Holz auch da rausnehmen müssen, da wird jetzt einfach erstmal nicht so viel nachkommen. Was können wir sonst mit den Waldflächen machen? Mhm. Das ist gerade so ein Projekt, was im Hintergrund läuft. Und natürlich für mich auch mit dem Interesse, eigene Pilze aus deutschen Wäldern zu haben. Ja. Weil aktuell kommen alle meine Pilze aus Finnland und werden dort eben ökologisch gezüchtet. Ja. Der Chaga wird auch weiterhin aus Finnland kommen, denn der wächst vor allem in nördlichen Gebieten, das heißt in Skandinavien, Richtung Lappland, also da, wo es wirklich schon kälter ist, oder auch in Sibirien oberhalb von Russland. Und wenn der Chaga hat besonders gerne halt so ein Klima, was besonders rau ist, was besonders kalt ist, um die Inhaltsstoffe zu entwickeln, die eben besonders gut für uns sind. Ich muss sagen, ich habe Chaga aber auch schon bei uns in Wäldern gefunden. Aber nie untersucht,
wie. Also du gehst dann tatsächlich selber los und machst dich auf die Suche?
Ja, doch so im Herbst, wenn ich in Deutschland bin, bei Mallorca ist es jetzt nicht so vielversprechend mit der Pilzausbeute. Mhm. Aber in deutschen Wäldern mache ich das schon. Aber einfach eher aus Interesse und weniger jetzt, um wahnsinnig viele zu ernten und produzieren zu wollen. Einfach mal zu gucken, was haben wir da. Und da habe ich eben auch Chaga schon gefunden.
Cool, also saugut. Wer Diana mal beim Pilzsuchen im Wald entdeckt, freundlich grüßen. Oder fragen, was man neben dem, was findet man, Steinpilz, noch so finden könnte, die Expertin.
Aber die sind natürlich auch super gut. Also frisch gesammelte Pilze im Herbst ist natürlich auch genial.
Ja. Jana, ich hatte schon gesagt, wir gucken jetzt mal in die Zukunft. Und ich würde dich definitiv als eine der prägenden Persönlichkeiten im Bereich des Food-Gründertums in Deutschland bezeichnen. Und ich frage dann immer ganz gerne nach den Trends der kommenden Jahre in Bezug auf die Food-Startups, die Lebensmittelindustrie. Was beobachtest du gerade? Was gefällt dir? Was gefällt dir vielleicht auch nicht so gut? Was siehst du kritisch? Wie ist da dein Blick drauf? Und natürlich, welche Ableitungen machst du daraus für dein eigenes Unternehmen? Also wo soll es bei dir mal in Zukunft hingehen? Gibt es neue Produkte? Gibt es vielleicht mal eine Kooperation? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie du die Zukunft der Ernährungsbranche siehst.
Ich glaube, bei der Frage müssen wir auf jeden Fall das Thema vegan mit reinnehmen, was ja immer präsenter wird und was ja inzwischen irgendwie auch jedem Produkt auch dieses kleine V mit dem Häkchen oben dran hat. Egal, ob es jetzt, ich weiß es nicht, irgendwas komplett Offensichtliches ist, was sowieso vegan ist, oder irgendein Käse, der als veganes Ersatzprodukt verkauft wird. Das ist ja inzwischen überall. Und ich denke auf jeden Fall, dass dieser Trend noch viel, viel stärker werden wird, weil den Leuten ja irgendwo auch gepredigt wird, hey, ernährt euch vegan, ernährt euch pflanzenbasiert, wir müssen weniger Fleisch essen für die Umwelt. Was natürlich zu Teilen auch sicherlich seine Berechtigung hat. Ich sehe das aber immer so ein bisschen mit zwei verschiedenen Augen. Ich denke immer, ja, pflanzenbasiert heißt nicht unbedingt gleich vegan. Also pflanzenbasiert ist für mich, ich mache halt ganz viel selber aus Pflanzen oder koche ganz viel mit Gemüse.
Ich würde auch sagen, das Wort sagt es ja eigentlich im Grunde, die Ernährung ist auf Pflanzen basiert. Ja. Das schließt ja Lebensmittelgruppen nicht aus.
Genau, richtig. So sehe ich das auch. Und mit dem Vegan bin ich immer vorsichtig bei diesen ganzen Ersatzprodukten, die halt entwickelt werden. Weil es gibt inzwischen alles in vegan. Es gibt vegane Würstchen, vegane Chicken Nuggets, vegane Hamburger. Und wenn man sich dann aber die Zutatenliste anschaut, ist die meistens sehr lang mit sehr viel E-Stoffen und Zusatzstoffen. Und das ist einfach dann meistens schlimmer als das Originalprodukt zu essen, in meinen Augen. Und ich finde da, finde ich kritisch, dass da einfach zu wenig Aufklärung betrieben wird, dass einfach nur gesagt, esst weniger Fleisch und guckt, was ihr findet, so nach dem Motto. Und wenn du halt von der Ernährung kommst, dass du gerne halt auch einfach mal dein Steak isst oder deine Bratwurst, dann denkst du halt, okay, weniger Fleisch, ja gut, dann nehme ich die vegane Wurst. Aber siehst einfach gar nicht oder schaust gar nicht hinten drauf und siehst, okay, die ist eigentlich nur aus Weizengluten und irgendwelchen Aromen zusammengefriemelt worden. Und das finde ich sehr kritisch. Weil ich muss sagen, ich selber ernähre mich auch, ich würde sagen, so 80-90% schon pflanzenbasiert. Wenn ich eher 90-95% mit halt gewissen Ausnahmen, wie zum Beispiel dann eben Ziegenprotein, Eier oder auch mal gutes Fleisch, wo ich denke, okay, das zum Beispiel in Finnland habe ich meinen Pilzlieferanten besucht und da wurden wir dann zum finnischen Barbecue eingeladen. Das war so genial. Ja, da gab es dann halt wild aus dem Wald dort in Finnland, wirklich ganz toll zubereitet über so einem großen offenen Feuer innen noch so Rosé. Also da wäre ich die Letzte jetzt gewesen, die gesagt hätte, nee, ich bin aber Veganerin, ich esse das heute nicht. So, das habe ich natürlich gegessen und das war so gut und darum geht es mir persönlich bei meiner Ernährung dann einfach, zu schauen, wo kommt das her, wie ist das aufgewachsen, was hat das für eine Qualität, fühlt sich das gut an jetzt, wenn ich das esse. Und darauf höre ich für mich, was möchte ich essen, worauf habe ich Lust, ohne Verbote. Denn ich habe viele Jahre mit Verboten gelebt, die ich mir selbst auferlegt habe in meiner Fitnesszeit. Und da habe ich einfach für mich irgendwann diese Umstellung erreicht, dass ich das nicht mehr tue und einfach da ganz bewusst auf meinen Körper höre. Und das Ergebnis daraus ist eben dann eine Ernährung, die recht pflanzenbasiert ist, weil sich das für mich einfach gut anfühlt. Genau, das würde ich mir einfach wünschen in Zukunft, dass das jeder für sich auch so handhaben kann. Und das kann für jeden dann auch ein anderes Ergebnis liefern. Aber denke auf jeden Fall, dass dieses Thema vegan pflanzenbasiert noch ordentlich Aufschwung kriegen wird in den nächsten Jahren.
Ja.
Und ansonsten mit Trends, du hast nach Trends gefragt, also das sehe ich als einen Trend, der kommen wird. Und den anderen aber auch funktionelle Pilze oder Superfoods, Adaptogene, also you name it, alles, was irgendwie in diese Richtung geht.
Ich glaube, und da das ist eine Ergänzung zu dem, was du sagst, und das ist das Resultat daraus, dass wir als Gesellschaft eigentlich immer kränker werden, aufgrund der Ernährungsweise, die wir die letzten 20, 30, 40 Jahre in Zeiten der Industrialisierung und der Industrialisierung der Lebensmittelbranche erlebt haben, dass natürlich auch in gewisser Weise wieder ein Gegentrend herrschen wird. Das ist am Anfang leider immer so ein bisschen ein exklusives Ding für Leute, die sich, sag ich mal, leisten, ich will nicht sagen können, aber wollen, weil sie besser informiert sind als andere. Und das wird dann irgendwann in 15 Jahren die breite Masse erreichen. Aber es braucht immer so eine Speerspitze. Ich glaube, ganz viel in dieser Speerspitze leisten so Startups wie du, wie Erfrischeling beispielsweise im Bereich von Fermentation, lebenden Bakterienkulturen. Darmgesundheit ist ein Riesending. Wir leiten ja gerade in Stuttgart den New Food Store. Wie viele Startups es da gibt, die sich um das Thema Ballaststoffe drehen, Darmgesundheit. Ja. Das sehe ich zum Beispiel auch als Riesending, so das Thema Ballaststoffe. Da hat Cola, hat jetzt glaube ich einen Startup in den USA gekauft für wie viel 100 Millionen Euro? Polly war alkoholfreie Drinks, so ähnlich, eine Limo, der Ballaststoffe beigefügt wurden.
Ach echt, oh Gott.
Ja. Mhm. Haben wir im New Food Store beispielsweise auch. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist ja das Ergebnis dessen, dass die Leute mit natürlichen Lebensmitteln zu wenig Ballaststoffe zu sich nehmen und die Lösung daran gefunden wird, zu sagen, okay, was wird konsumiert? Limonaden? Dann fügen wir halt der Limonade Ballaststoffe bei. Mm. Ich würde jetzt sagen, die zweitbeste Lösung, aber immer noch eine Lösung. Ja. Und auch das ist ja funktionell. Und von daher glaube ich, funktionelle Lebensmittel im Allgemeinen werden ein Zukunftsthema sein.
Ja.
Erstmal natürlich ein sehr nischiges, ein Thema, das ihr im Aus dem FF-Podcast als allererstes hört und vielleicht irgendwann im Supermarkt in 5 bis 10 Jahren drauf stoßen werdet. Aber auch dafür wollen wir ja stehen.
Ja, also gehe ich konform mit auf jeden Fall. Ich denke auch, es ist die zweitbeste Lösung. Aber solange es hilft, den Leuten wieder mehr zu einer natürlichen Ernährung zu verhelfen, ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
Safe. Die letzte inhaltliche Frage richtet sich jetzt nochmal an Lykaia. Wir hatten ja gesagt, okay, wir sind die Foodtrends, was leitest du daraus für dich, für dein Unternehmen ab, in welche Richtung geht es bei dir? Also erstmal nur mit den bestehenden Produkten skalieren und sagen, wir wollen noch viel mehr Menschen erreichen mit A2-Proteinen und mit funktionellen Pilzen, oder wird auch deine Angebotspalette sich vielleicht nochmal ein bisschen erweitern?
Also das Skalieren war eigentlich letztes Jahr so mein Thema. Ich war ja auch bei Höhle der Löwen dann, habe die Pilzprodukte vor allem vorgestellt. Und dieses Jahr freue ich mich aber total drauf, dass wir endlich auch wieder neue Produkte machen. Unter anderem Darmgesundheit sehe ich auch als Riesentrend. Und deswegen machen wir eine Darmkur, die jetzt in 1 bis 2 Monaten rauskommen wird, also heißt Mai, Juni. Und diese Darmkur wirkt quasi mechanisch auf den Darm. Also die quillt auf, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie Flohsamen, Chiasamen. Mhm. Und die soll einmal diesen ganzen Biofilm, diese ganzen Schlacken, die sich über Jahre dort gebildet haben, rausholen, um das zu entgiften. Genau, das ist das nächste Produkt, was kommt. Dann heute im Lager eingetroffen, der Vitalpilz Rohkakao, also ein Rohkakao mit Vitalpilzen, auch ein neues Produkt. Ich hatte nämlich, ich glaube, vor Weihnachten war das, eine Kundenumfrage gemacht, weil grundsätzlich habe ich immer total viele Produktideen. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen auf meine Kunden hören und herumfragen, was sie sich jetzt am meisten wünschen oder was jetzt gerade am ehesten passen könnte oder ob das nur ein Hirngespinst von mir ist. Und da hat die Darmkur und der Vitalpilz Rohkakao, also ein belebender Kakao, weil den Kakao, den wir jetzt haben, der ist eher für abends zum Runterkommen mit Reishi Ashwagandha, quasi nochmal die umgekehrte Variante für morgens, hatten sich die Kunden gewünscht und das sind jetzt die beiden Produkte, die kommen. Genau.
Cool, also man darf sich auf neue Lykaia-Produkte freuen.
Ja.
So die nächsten Jahre. Wo siehst du dich so die nächsten 3, 4, 5 Jahre? Ist immer so ein bisschen Bullshit-Bingo, aber ich stelle die Frage trotzdem ganz gerne, weil, also wenn ich das jetzt für mich beantworten müsste, würde ich sagen, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also ich wusste vor 5 Jahren nicht, wo ich heute stehe und ich weiß wahrscheinlich heute nicht, wo ich in 5 Jahren stehe. Ich gebe jeden Tag so ein bisschen mein Bestes und gucke, dass es einfach ja, wächst und gedeiht und in sichere Fahrwasser gerät, weil man ist irgendwie nach wie vor ein Startup und kein etabliertes Unternehmen. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, definitiv, wobei man ja schon sagen muss, also ich habe schon klare Ziele einfach, ne? Ob man die jetzt in 5 Jahren erreicht oder in 2 oder in 10 oder die sich nochmal verändern, das kann alles passieren. Aber mein Ziel ist es schon, auf jeden Fall eine breite Produktpalette zu haben, mehr Vitalpilzprodukte. Natürlich irgendwie auch immer in enger Abstimmung mit den Kunden. Dass wir da halt auch einfach Produkte machen, die einfach auch gefragt sind, die gerade irgendwie auch zum Zeitgeist passen. Aber ich habe schon was im Sinn, zum Beispiel wie Koro. Koro kennst du bestimmt. Ja. Also schon eine größere Plattform, wo man auch wirklich einfach richtig gute Lebensmittel bekommt. Und vielleicht auch irgendwann mal eher Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel gekeimte Haferflocken oder gekeimte Linsen. Aber immer schon mit dem Fokus auf Premium Food oder auch auf funktionelle Lebensmittel, die einfach gut verträglich sind, ursprünglich sind, gut zubereitet. Genau, das wird immer der Fokus bleiben.
Stark, ist doch eine Mega-Vision. Mhm. Dann danke ich dir für die vielen Antworten, die du mir gegeben hast. Bis dahin. Aber auch du wirst nicht entlassen, ohne die letzten 5 fitten und fröhlichen Fragen zum Abschluss dieser Podcast-Folge vor den Latz geknallt zu bekommen. Jana, was hast du zuletzt gegessen?
Oh, das war dann ja mein Mittagessen. Und da habe ich Sauerteigbrot gegessen aus meiner Lieblingsbäckerei hier in Palma.
Wer Jana auf Instagram folgt, der weiß, es gibt eine Lieblingsbäckerei in Palma und Sauerteig steht da ganz hoch im Kurs.
Die kennen mich auch schon mit Namen, also da gehe ich immer hin. Und mit Avocado und Ei.
Sehr lecker.
Esse ich sehr häufig.
Ja, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt 15.44 Uhr, Mittagessen dann so klassisch deutsch gegen 12, weil der Spanier an sich, der macht ja das ja ein bisschen anders.
So zwischen 12 und 1, manchmal auch später, 1:30, glaube ich, habe ich heute gegessen. Ja, so wie es passt, ne? Wie ich auch Hunger habe, wie ich Sport mache.
Ich habe auch letztens auch in deiner Story gesehen, die Zeitumstellung hat dazu geführt, dass ihr irgendwann mal mittags gefrühstückt habt. Ne?
Ja. Am Wochenende sowieso.
Ja, kam dann eben auch mal vor. Was ist dein Lieblingsessen? Vielleicht abgesehen von Sauerteigbrot mit Avocado und Ei.
Das ist auf jeden Fall eins davon. Ich würde sagen, so ein klassisches Lieblingsessen habe ich gar nicht, sondern eher so Foods oder Lebensmittel, die ich halt wirklich häufig esse, wie zum Beispiel frisches Obst. Mhm. Also ich liebe frisches Obst, gerade hier im Süden.
Dein Lieblingsobst?
Also Bananen sind für mich so ein Grundnahrungsmittel, die halt immer auch die Basis von meiner Nice Cream oder meiner Smoothie Bowl bilden. Das ist zum Beispiel auch so ein Lieblingsessen, was ich jeden Tag esse. Ich würde sagen, ich habe so wiederkehrende Mahlzeiten, die ich auch mehrfach die Woche esse. Sauerteigbrot mit Ei und Avocado, Nice Cream mit frischen Früchten, Beeren, Ananas, Papaya oder auch Nudeln mit Tomatensauce. Einfach mal Linsennudeln mit Tomatensauce finde ich auch genial. Oder Tempeh, frische Sprossen. Ja. Alles, was irgendwie so frisch ist.
Ja, cool. Wie ist da so mit dem Tempeh- und Tofu-Angebot hier in Spanien?
Sehr gut. Also ich muss sagen, ich gehe hier lieber einkaufen als in Deutschland.
Mhm. Ja, ich finde die Supermärkte hier schon auch echt gut sortiert, muss ich sagen.
Du hast ja auch viele verschiedene Bioläden und die haben auch ganz tolle verschiedene Tempeh-Angebote. Und du hast auch die frischen Märkte hier, wo du auch wirklich dann von der Insel lokal angebautes Obst und Gemüse kaufen kannst.
Ist doch öfters in der Markthalle?
In der Markthalle weniger, sondern eher dann auf den Wochenmärkten.
Ja, cool. Die dritte Frage ist natürlich immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Das Besser steht auch in Klammern. Aber an welcher Stelle könnte deine Ernährung in Anführungsstrichen besser sein?
Ich würde sagen, so von den Dingen, die ich zubereite und esse, bin ich schon ziemlich optimiert und ziemlich zufrieden. Aber jetzt sind wir hier gerade auf meiner Dachterrasse. Was ich mir natürlich für die Zukunft irgendwann wünschen würde, wäre ein eigener Garten mit eigenem Gemüse oder ein eigener Avocadobaum, wo ich halt nicht mehr auf den Wochenmarkt gehen muss, um es dort zu kaufen. Und ein Avocadobaum ist gar nicht so untypisch hier in Mallorca. Ja. Das haben ganz viele. Und der trägt so viele Avocados, das ist Wahnsinn. Also da hätte ich nie wieder Avocado-Probleme mit.
Gibt es schon Pläne, das hier irgendwie auszubauen zu einem kleinen Gemüsegarten?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil wir sind nur zeitweise hier. Ich habe da hinten auch ein Hochbeet stehen. wo ich auch so ein bisschen meine Wildkräuter anpflanze, so Malve und Boric und so, das mache ich schon für Smoothies. Aber dadurch, dass es hier im Sommer so unheimlich heiß ist und wir natürlich mehrere Monate weg sind, ist es schwierig, das dauerhaft hier zu pflegen. Ja. Also wenn ich jetzt dauerhaft hier wäre, dann würde ich hier auf jeden Fall eine richtig grüne Oase draus machen.
Ja, stark. Vierte Frage, was ist dein wertvollster Ernährungstipp?
Oh, mein wertvollster Ernährungstipp, ich glaube, einfach darauf zu achten, unverarbeitete Dinge mehr zu essen, frisch zu essen und immer auf den Körper zu hören. Also wenn du natürlich jetzt dich total schlecht ernährst und dann sagst, ich höre jetzt auf meinen Körper und du isst normalerweise jeden Tag bei Kentucky Fried Chicken, das ist natürlich jetzt nicht das, was ich meine, sondern einfach so wieder ein bisschen so dieses Gefühl für sich selbst zu haben, mehr unverarbeitete Dinge zu essen und wieder zurück zu der natürlichen Ernährung zu kommen. Weil wenn man lange Zeit, und das habe ich ja früher auch so gemacht, Proteinpulver mit Süßstoffen oder irgendwas zu sich genommen hat, dann verändert sich das Mikrobiom. Und dein Mikrobiom bestellt auch andere Dinge bei dir im Gehirn. Also wenn es darauf gepolt ist, ständig eine Pizza zu bekommen, eine Tiefkühlpizza, dann wird es auch weiterhin fordern. Safe. Aber genauso kannst du das auch wieder umpolen und sagen, ich möchte jetzt aber mein Mikrobiom wieder anlernen, dass es mehr diese frischen Dinge, diese Cravings nach frischen Dingen hat. Zum Beispiel, wie ich es nach frischem Obst habe. Mhm. Und auch das ist eine Gewöhnung, da kann man den Körper wieder drauf umstellen. Und wenn du da erstmal wieder hinkommst, dann hast du irgendwann auch wieder dieses Vertrauen in den Körper und kannst wirklich sagen, ich höre jetzt drauf, möchte ich jetzt wirklich Fastfood oder mache ich mir jetzt irgendwie selber was?
Jetzt würde zwar die letzte Frage kommen, aber ich hake an dieser Stelle nochmal ein und ich weiß ja, du kommst aus dieser Branche und wirst es wahrscheinlich auch sehr stark verfolgen, genauso wie ich, mit einem kritischen Blick, würde ich sagen. Wie ist dein Blick so auf More und ESN und so diese ganzen, hier noch ein Pülverchen und da noch ein Sirup, siehst du dann wahrscheinlich auch recht kritisch, oder?
Also ich halte da gar nichts von. Ich bin auch jedes Mal wieder erstaunt, wie viel ein menschlicher Körper aushalten kann. Auch teilweise, wenn ich sehe, was die Leute sich an der Kasse so aufs Band laden, so an künstlichen Dingen. Ich glaube, der menschliche Körper kommt mit ganz viel zurecht, ist aber für diese Dinge halt einfach nicht gebaut. Und ich habe das ja damals auch gemacht in meiner Bodybuilding-Wettkampfphase. Ich habe wirklich alle Flav-Drops und Chunky-Flavor und diese Moor, diese riesigen Bottiche, diese weißen, hatte ich auch zu Hause mit ganz wilden Geschmacksrichtungen. Es hat mich nie befriedigt. Ich hatte Darmprobleme des Todes. Also ich war jeden Abend total aufgebläht, hatte ganz schlimme Probleme, hatte schlechte Haut und hatte trotzdem noch Lust auf Süßigkeiten oder die Dinge, die ich versucht habe, mit diesen Chunky Flavors zu ersetzen. Weil es gaukelt dem Körper einfach nur was vor. Und der Körper ist aber schlau und weiß, okay, das war jetzt nicht das Buttercroissant, was ich bestellt habe, auch wenn es im Magerquark kam, mit Chunky Flavor oder so. Und das funktioniert langfristig in meinen Augen nicht. Es gibt zwar ganz viele Leute, die ganz viel damit abnehmen. Und das ist sicherlich auch gut und vielleicht ein erster Schritt, überhaupt in diese Richtung zu gehen. Oder wenn man halt wirklich stark übergewichtig ist, halt viel Gewicht erstmal zu verlieren, kann das ein Startschuss sein. Aber in meinen Augen ist das keine langfristige, gesunde Ernährung.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es geht darum, einen auch langfristigen Weg zu finden, seine Ernährung auf die Kette zu bekommen. Und da ist Pülverchen und Tröpfchen mal ganz nett. Auch dieses ganze Sirup-Getränke und so. Yo, es hilft vielleicht auch mehr Wasser zu trinken. Mhm. Aber hey, was ist an einem klassischen Wasser? Sei es jetzt mit Kohlensäure oder ohne, denn so verkehrt. Wir polen unsere Zunge natürlich auch extrem auf das Süße. Weil diese Süßstoffe wirken ja nicht wie eine normale, natürliche Süße, wie ein Honig oder selbst ein Stevia ist ja in gewisser Weise ein Extrakt aus einer natürlichen Stevia-Pflanze, sondern das sind ja quasi synthetische Süßstoffe, die einfach ganz krass wirken und uns auch ein Lämpchen im Kopf anknipsen und sagen, hey, süß ist geil. Mhm. Ein Obst schmeckt bei häufigem Konsum von Süßstoffen einfach nicht mehr so süß, wie du es eigentlich wahrnehmen könntest, was ja super schade ist, weil diese Sachen haben ja eine natürliche Süße.
Weil dein Körper halt total überreizt ist natürlich auch mit diesen Dingen. Ne? Ja. Und ich muss sagen, bei mir ist heute umgekehrt, ich könnte diese Dinge nie mehr essen. Ja. Also wenn du mir jetzt hier Flav-Drops hinstellen würdest oder so Sirup fürs Wasser, ich würde es nicht runterkriegen. Ja. Ja. Weil das wäre so eine Reizüberflutung für meinen Körper und das wäre so süß.
Und
das
ist ja auch eine schöne trinken. Erkenntnis.
Ja, aber genauso geht es halt auch wieder in die andere Richtung. Ne?
Ja, man kann sich also da alles wieder, alles wieder irgendwie regulierbar.
Ja.
Die letzte Frage. Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen.
Oh, ich will den Fortis-Kids eigentlich nicht so negativ enden lassen, aber ich muss sagen, in der Kindheit habe ich mich eigentlich total schlecht ernährt. Und wenn ich jetzt an Essen aus der Kindheit denke, dann denke ich an so Wassereis, Tiefkühlpizza, Diese Milchmäuse von Aldi, diese Schokomilchmäuse, ja. Die Süßigkeiten-Schublade, die wir zu Hause hatten, also Katastrophe. Fruchtjoghurts, ganz schlimm. Ich hatte auch als Kind immer auch schon Probleme, Bauchschmerzen und Hautprobleme, alles Mögliche. Hormonprobleme dann in der Pubertät, weil ich einfach diese Dinge damals schon nicht vertragen habe. Also eher eigentlich negative Gedanken an das Essen und heute ist mir einfach rückblickend klar, okay, klar, bei dem Essen hätte ich auch gar nicht gesund sein können.
Aber um das jetzt trotzdem positiv enden zu lassen, du siehst ja trotzdem, was mit Aufklärung, Information, Einarbeitung und ein bisschen Wille, seine Ernährung selbst in die Hand zu nehmen, möglich ist. Man kann selbst ein Startup draus machen, wenn man da Bock hat, Passion und Leidenschaft reinsteckt und den Drive dahinter hat, so wie du. Und ich finde es einen sehr positiven Schluss dieser Folge. Ich darf mich an dieser Stelle für deine Zeit bedanken, für den Empfang, für den wunderbar sonnigen Empfang hier auf deiner Dachterrasse. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Mich würde es natürlich mega freuen, wenn die Folge richtig, richtig gute Reichweite bekommt, weil das hast du verdient. Vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit, für eure Zeit, die ihr diesem Podcast gewidmet habt. Und Jana, wie jeder Gast, bekommst auch du die letzten Worte für diese Folge. Vielen lieben Dank dir und alles Gute für Likaya.
Ja, danke Tim, hat Spaß gemacht und ich, um da nochmal anzuknüpfen, ich sehe das ganz genauso und wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte und diese Unverträglichkeiten nicht gehabt hätte, dann wäre Likaya nie entstanden. Also bin ich in gewisser Weise auch dankbar dafür, diese Reise gemacht zu haben und irgendwann mal bei diesen ganzen künstlichen Dingen gewesen zu sein, um dann zu erfahren, okay, das kann es nicht sein und ich muss es anders machen. Und ich denke, das kann man immer nutzen.
Auf jeden Fall.
Danke dir.
Gerne. Show me what you got. Got it on your block with that thing, about to let it go.